Heute habe ich Rainer Jakobus zu Gast, der wahrscheinlich bekannt ist als der Vorstandsvorsitzende der Idealversicherung, wo er 22 Jahre als Vorstand aktiv war. Und ich habe mit ihm über seine Sicht auf die Branche gesprochen. Wir haben über Sozialversicherungssysteme diskutiert. Wir haben über die Daseinsberechtigung von Finanz- und Versicherungsberatung diskutiert und vieles mehr. Und dieses Gespräch geht eine knappe Stunde und das lege ich dir sehr, sehr ans Herz, denn ja, es zeigt nochmal wieder, dass wir als Berater doch noch eine Zukunft haben. Warum das so ist und was genau du daraus machen kannst und solltest, das erfährst du jetzt hier in dem Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo Herr Jakobus, ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Herr Jasper, Gott zum Gruße.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich jetzt wirklich auf unser Gespräch, denn ich mag es immer sehr, mit Menschen zu sprechen, die so viel Berufserfahrung haben wie ich Lebenserfahrung. Das trifft ja auch bei Ihnen fast zu, vielleicht nicht ganz, aber einige Jahre, über 27 Jahre Tätigkeit in Vorständen in der Finanzdienstleistung. War das alles Finanzdienstleistung oder immer nur?
Naja, es waren zwischendurch, war ich mal knapp 2 Jahre Interimsmanager bei einem Softwarehaus in Leinfelden-Echterdingen bei der Core AG. Die Core AG war ja bekannt dafür, dass sie Softwarelösungen, also Bestandsführungslösungen insbesondere für die Lebensversicherungsindustrie hergestellt haben. Und da war ich 2 Jahre lang Interimsmanager. Aber ansonsten war es eigentlich immer an Finanzdienstleistung oder wie bei der Core AG nahe an der Finanzdienstleistung dran.
Ja. Wie fing die Reise denn an eigentlich? Man wird ja wahrscheinlich nicht direkt nach dem Studium oder nach einem Assistentenjob in den Vorstand berufen. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
Naja, ich habe so die klassische Ausbildung gemacht, habe dann irgendwann meinen Fachwirt gemacht und bin dann durch mehr oder weniger großen Zufall war ich Mitinhaber eines Versicherungsmaklerunternehmens. Mhm. Und bin dann mehr oder weniger zufällig Vorstand bei der Kater AG in Düsseldorf geworden. Ist immer ja noch ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von Versicherungsmaklern in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Ja. Das Unternehmen war damals in schwerem Wasser und ich habe das dann war mehrheitlich im Besitz der Winterthur Deutschland Beteiligungen AG und ich habe das Unternehmen dann saniert und habe auch die Aktien, die noch bei der Winterthur Deutschland lagen, an die beteiligten Versicherungsmakler weiter veräußert. Wollte dann nach 5 Jahren eigentlich wieder zurück in die Maklertätigkeit, bin aber dann angesprochen worden auf ein Vorstandsmandat bei der Core AG. Die Core AG war ein Hersteller von Bestandsführungssoftware insbesondere für die Lebensversicherungsindustrie mit den Subsystemen, insbesondere den aktuellen Subsystemen, aber auch den vertrieblichen Subsystemen, in Ex-Kasso-Schnittstelle und so weiter und so fort. Da habe ich dann 2 Jahre lang gearbeitet. Das Unternehmen war börsennotiert am neuen Markt, eines der wenigen Unternehmen aus dem neuen Markt, das überlebt hat und ist dann später über 2 Fusionen aufgegangen in der MSG. In München. Ja, und dann 2001, nach dem Ende meiner Tätigkeit dort, habe ich überlegt, was machst du? Und dann hatte ich mehrere Angebote bei Versicherern, ein Vorstandsmandat zu übernehmen und habe mich dann für die Ideale in Berlin entschlossen. Das war damals ein ganz, 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 ganz kleiner Lebensversicherer. Nee. Auch der war in schwerem Wasser, hatte Schwierigkeiten, sein Geschäftsmodell zu definieren. Und ich habe dort deswegen angefangen, also viele haben das damals nicht verstanden, ich habe dort deswegen angefangen, weil ich gesagt habe, da hast du die größten Entwicklungsmöglichkeiten und den größten Gestaltungsspielraum. Und ich fand auch den Ansatz, der dort schon diskutiert wurde, der Spezialisierung auf die ältere Zielgruppe oder überhaupt eine Spezialisierung hochinteressant. Sie kennen ja wahrscheinlich die These von Professor Fahni, dass in einem deregulierten Markt 2 Arten von Versicherern überleben oder 2 Typen von Versicherern überleben werden. Einmal die großen Generalisten, das heißt die auf der horizontalen, auf der Wert auf der Vertikalen alle Produkte anbieten für alle Kundengruppen, also die Allianzens, Zürichs und so weiter dieser Welt. Ja. Und auf der anderen Seite werden überleben die kleinen Spezialisten. Ja. Und ich war ein großer Anhänger dieser These. 1994 war ja die Deregulierung, das heißt das Ende der materiellen Staatsaufsicht. Und die Folgen zeigten sich ja dann erst einige Jahre später. Anfang der Nullerjahre fing dann auch die großen Fusionen an, die genau übrigens genau darauf eingezahlt haben, auf diese Polarisierung, Bipolarisierung der Strukturen.
Ja.
Und da habe ich die größten Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und habe dann auch am 1.9.2001 dort angefangen. Am Anfang war es schwer, muss man sagen. Das Unternehmen hatte praktisch keinen Vertrieb mehr, kein Neugeschäft mehr. Dazu kam, dass am 11.9. natürlich die Lebensversicherungsindustrie in eine große Krise gestürzt wurde durch die Anschläge in New York und in Washington. In Verbindung damit war ein relativ großer Börsencrash mit dem Untergang der Mannheimer Lebensversicherung AG, die Gründung von Protector. Das habe ich alles live miterlebt als ganz junger Mann. Ich glaube, 38 Jahre war ich damals alt. Das hat mich natürlich auch so ein bisschen geprägt. Und so ging das dann los. Ich war dann 2 Jahre später war ich Vorstandssprecher, Vorstandsvorsitzender. Und dann haben wir das Unternehmen entwickelt hin zu dem, was es heute ist.
Ja, und jetzt ist der Max Beck in Amt und Ehren, den wir ja auch schon hier zu Gast hatten. Ja,
genau. Ja. Und ich leite jetzt nach einem Jahr Pause den Aufsichtsrat der Obergesellschaft. Mittlerweile ist die Ideal ja ein Konglomerat aus Unternehmen. Wir haben ja seinerzeit, das war eine der Wurzeln der Ideal, war ja das Bestattungswesen bis in die 20er Jahre hinein war es ja in Deutschland erlaubt, Bestattungen als Sachleistungen als Versicherer anzubieten. Mhm. Das heißt also die Vorläufer der Ideal, das ist ja eine ganz große Anzahl von ganz, ganz kleinen Sterbekassen, die haben das noch als Sachleistung angeboten und haben dann auch selbst Bestattung gemacht. Zur Ideal gehörte dann auch die Julius Greeneisen Gruppe, das war damals der größte deutsche Bestatter schon. Ja, und wir haben dann die Ahorn AG mitgegründet, dann später ganz übernommen, heute Deutschlands größter Bestatter ich glaube 1300 Beschäftigten, 120 Millionen etwa Umsatz, die zu 100% der Ideal gehört oder auch, was auch vielen ja bekannt ist, die Übernahme der MyLife Lebensversicherung in Göttingen, wo wir eine strategische Flanke geschlossen haben, die bei uns, über die wir uns in der Ideal immer sehr intensiv unterhalten haben, nämlich wir hatten halt sehr performante Systeme für die klassische Lebensversicherung, vielen ja auch bekannt, Universal Life, das war eine kleine Revolution auf dem Markt der Kapital, also der klassischen Lebensversicherung, aber wir hatten natürlich keine fondsgebundenen, kapitalmarktorientierten Produkte und haben diese Lücke geschlossen mit der Übernahme von MyLife in Göttingen, die sich im Übrigen prächtig entwickelt, mit einem sehr, sehr geschickten und sehr progressiven Geschäftsmodell. Also ich sage immer, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Trade Republic oder mit Scalable. Das, was Trade Republic und Scalable im New Banking ist, ist die MyLife im Bereich der kapitalmarktorientierten, der fondsgebundenen Lebensversicherung.
Ja, spannend. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein, zwei Sachen aufgreifen, die wir eben jetzt schon gehört haben. Einmal würde ich noch mal kurz zurückspringen. Ganz am Anfang haben Sie gesagt, ich war selbst Makler. Waren Sie Mitgründer oder einfach nur Mitarbeiter eines Maklerbetriebs?
Nein, ich war Eigentümer eines
Maklers. Eigentümer, genau. Was war das
für ein Unternehmen? Ja, das war ein Makler, der sehr stark mittelstandsorientiert war. Also wir haben seinerzeit, wir haben im Bereich der mittleren Betriebsgrößen gearbeitet und hatten Spezialkonzepte für, das hat auch was mit meiner späteren Entwicklung zu tun. Wir hatten Spezialkonzepte für Oberflächenbeschichter, also Feuerverzinker, Galvaniker und Pulverbeschichter und deren Zulieferbetriebe. Okay, ohne dazu technisch zu werden, muss man ja sagen, dass durch die Novellierung im Bereich der Umwelt- und Produkthaftung und auch durch Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie, und das sind ja der Löwenanteil der Kunden dieser Unternehmen, Versicherungssituation für die sehr unangenehm geworden ist. Also man hat Haftungsverlagerung von den Herstellern von Autos auf die Zulieferer vorgenommen. Die ganz Alten werden sich noch erinnern, das war der sogenannte Lopez-Gutierrez-Effekt, der von VW kam. Lopez war der Einkaufsvorstand, Gutierrez war seine rechte Hand und die haben halt gesagt, also wir können keine Haftung mehr übernehmen für Dinge, die für uns zugeliefert werden. Und man hat dann mit den Zulieferern Verträge gemacht, die diese Haftung verlagert haben, was sich natürlich unmittelbar insbesondere auf die Haftpflichtversicherung niedergeschlagen hat. Ja. Und da haben wir damals mit Erst- und Rückversicherern ein Cover entwickelt, was sich unheimlich gut entwickelt. Also was unheimlich gut im Markt war, und das war so das Hauptstandbein, und was natürlich alles da am Wegesrande dann fleucht mit Kfz-Flotten und so weiter, alles am Rande dieser Unternehmen, das war ungefähr 60-70% des gesamten Quotageumsatzes bei uns. Und das hat natürlich mir auch sehr, also die Kontakte zu den, insbesondere zu den Rückversichern, aber auch zu den Erstversichern haben mir unheimlich geholfen, als ich dann zu Ideal kam. Weil die Neuentwicklung von Produkten für ältere Leute, für ältere Kundengruppen natürlich auch eine Menge mit Rückversicherung zu tun hat. Ja. Und wir haben ja seinerzeit dann auch ein Konzept entwickelt mit sogenannten White-Label-Lösungen, dass wir also für andere Versicherer Produkte hosten, sagt, würde man heute neudeutsch sagen. Ja. Und das ist natürlich auch, hat auch eingezahlt auf die Tatsache, dass ich im Markt relativ gut bekannt war.
Ja. War das oder ist das dieses Produkt Hosten, ist das mittlerweile das Kerngeschäft der Ideal geworden? Oder?
Na, das will ich so nicht sagen. Also Ideal steht vertrieblich auf vielen Füßen. Man hat sowohl konventionelles Maklergeschäft, man hat Poolgeschäft, man hat auch sehr viel Bank Assurance mittlerweile, also über Kooperationspartner Bankengeschäft. Und man arbeitet natürlich mit, ich glaube, es sind mittlerweile 10 oder 11 Erstversicherern zusammen, die Teile des Produktspektrums übernehmen in unterschiedlicher Ausprägung und das über ihre eigene Organisation verkaufen.
Ja, okay. Wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, ist dieser Wechsel zwischen den Positionen, ne? Geschäftsführer, Makler, dann gab es ja noch die Vorstandsposition bei dem anderen Unternehmen und dann zur Ideal, ne? So war, glaube ich, der Ablauf. Ne? Mhm. Wie ist das bei Ihnen abgelaufen? Welche Netzwerke haben eine Rolle gespielt und wie würden Sie das einordnen für jemanden, der vielleicht auch heute in den Startlöchern steht, um eben eine ähnliche, vergleichbare Karriere zu starten? Worauf kommt es da an und wie war es
also
bei Ihnen?
Bei mir ist vieles, muss ich wirklich zugeben, eher zufällig gelaufen. Ja. Was mir unheimlich geholfen hat, also im Nachhinein muss man sagen, dass die Tätigkeit als Makler eine dritte Ausbildung war, die Tätigkeit bei dem Soft, bei dem Pool, bei der Kata AG, war eine vierte Ausbildung und die Tätigkeit bei der Core AG war eine fünfte Ausbildung. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei Core AG erlebt, wie komplex doch die IT-Welt bei einem Versicherer ist und was passiert, wenn man in so einem Labyrinth eines Großprojekts, wenn man sich das mal so wie so ein Labyrinth vorstellt, sie kennen vielleicht den Herr der Ringe, wo die Gefährten dann durch diesen Berg gehen, der auch so ein Labyrinth ist, angeführt von diesem Gnomen mit dem Hammer in der Hand. Und wenn man da dreimal falsch abbiegt in so einem Labyrinth, dann kommt man nicht mehr zurück. Also ich habe da unheimlich viel gelernt im IT-Umfeld und habe mitgenommen, zum Beispiel aus dieser Tätigkeit, IT-Projekte managen heißt Fehler vermeiden. Ja, ich habe zweitens mitgenommen, dass wenn ein ein Projekt, ein IT-Projekt zu 80-85% umgesetzt ist, dann muss man es beenden, ja, weil die letzten 10-15% sind so teuer und so nutzlos, ja, dass das nichts mehr bringt. Und drittens habe ich gelernt, dass man IT-Projekte straff führen muss, mit einer ganz hohen Sensibilität für Terminüberschreitungen. Ja? Ja. Sie müssen sich das wie, Herr Jasper, Sie müssen sich das wie so ein Haus vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie mal ein Haus gebaut haben. Ja,
ja das hier.
Ja, das hier, genau. Dann werden Sie ja wissen, dass, ja. Das ist wie beim Hausbau, dass ein Gewerke auf das andere aufbaut. Ja?
Ja.
Und wenn Sie keinen Putz an der Wand haben, können Sie keine Fliesen kleben. Ja? Und wenn Sie kein Dach drauf haben, da können Sie keine Dachpfannen drauflegen. Und so ähnlich ist das bei einem IT-Projekt, deswegen ist Termintreue da unheimlich wichtig. Das habe ich also mitgenommen und ja, und habe das auch meinen Mitarbeitern immer wieder ins Stammbuch geschrieben, diese drei Grundsätze. Und das hat uns bei der Ideal vor, glaube ich, auch großen Fehlern bewahrt. Sie kriegen IT-Projekte nie hin, ohne dass sie da Verscharrungen haben. Wer das behauptet, ja, der hat noch nie eins gemacht. Ja. aber das war so eine und das hat natürlich auch, das hat mir sehr geholfen. Und was mir auch sehr geholfen hat, war, dass ich immer versucht habe, Generalist zu sein.
Okay.
Also ich komme ja ursprünglich eher aus der, wie Sie es eben wahrscheinlich auch festgestellt habe, eher aus dem Schadenunfallbereich, ja,
ja.
Bin aber dann konvertiert in die Lebensversicherung. Ich habe immer versucht, Generalist zu sein, weil ich der altmodischen Ansicht bin, dass alles mit allem zusammenhängt und wenn man mit von allem ein bisschen was weiß, dann ist das nie verkehrt. Also diese Spezialisierung war nie so mein Ding. Ich habe mich immer eigentlich auch für alles interessiert, so alle Disziplinen, die so ein Versicherer ja so betreibt. Ja.
Ja. Wie kommt man dann als Vorstand eines Versicherers, wo man ja wahrscheinlich noch einen Stab an direkten Mitarbeitern dann sofort auch hat, wie kommt man dann mit denen auf der Ebene klar, die ja dann wahrscheinlich eher schon sehr spezialisiert sind in ihren Fachbereichen? Wie ist da so das Akzeptanzlevel, wenn es darum geht, okay, ich habe jetzt einen direkten Mitarbeiter als Vorstand, der ist hochgradig spezialisiert in seinem Thema und ich bin der Generalist. Gab es da öfter mal Meinungsverschiedenheiten oder vielleicht auch mal so ein bisschen Neid und Missgunst oder irgendwie sowas? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also das ist so, ich war, also insbesondere als ich dann relativ schnell Vorstandsvorsitzender war, habe ich meinen Leuten immer gesagt, Freunde, was ihr mir nicht mit drei Sätzen erklären könnt, ja, da habe ich dann schon ein Problem mit. Und das hat uns zum Beispiel in der Kapitalanlage auch vor Dummheiten bewahrt. Ja, eine Kapitalanlage, die mir nicht mit drei Sätzen erklären kann, die ist bei uns nicht ins Haus gekommen. Ja?
Ja,
wir haben natürlich auch Fehler in der Kapitalanlage gemacht, wie alle, aber ja, aber die wir haben zum Beispiel in der Kapitalanlage immer eine sehr nonkonformistische Strategie gefahren. Das war so eine Sache und was ich meinen Mitarbeitern auch immer gesagt habe, wir machen nicht das, was alle tun. MeToo war schon immer eine ganz schlechte Strategie, ein ganz schlechtes Geschäftsmodell und wenn man mit den anderen Lemmingen auf die Klippe zu rennt, dann stürzt man mit den anderen Lemmingen über die Klippe ab. Das heißt, wir haben Dinge grundsätzlich auch anders gemacht als andere.
Ja, weil also das Bild, was man ja insbesondere erlebt, man das ja, wenn man jetzt auf der DKM oder auf anderen Veranstaltungen, es gibt eine Podiumsdiskussion, ja, dann sitzen da 5 Vorstände und ein Moderator. Der Moderator ist in der Regel dann irgendwie ein Journalist oder jemand, der sich in irgendwas, also in das Thema der Diskussion dann massiv reingenördet hat. Und dann sitzen da 5 Vorstände, die meiner Meinung nach dann auch zu Recht, so wie Sie, eher Generalisten als Spezialisten sind. Und dann sitzt da ein Journalist, der dann das absolute Expertenwissen abfragt, um vielleicht auch den einen oder anderen bewusst ein bisschen auflaufen zu lassen. Muss man das einfach ertragen oder wie sind Sie damit umgegangen? Sie sind ja sicherlich auch öfter mal Gast auf solchen Podien
gewesen. Ja, ich war ja mehrfach auch bei der DKM in der Elefantenrunde und da geht es natürlich, also gerade wenn es hochkarätig besetzte Runden sind, da geht es schon ums große Ganze. Ja, ich habe vermieden, mich zu Runden einladen zu lassen, wo es um absolute Spezialisten Themen geht. Also gerade was das Thema aktuelle Fragestellungen oder auch ganz, ganz große IT-Themen angeht, da habe ich vermieden, mich zu positionieren, weil im Zweifelsfall erzählen sie dann Unsinn. Ja. Aber bei den großen Themen habe ich immer gesagt, ihr dürft mich alles fragen, ihr müsst nur damit rechnen, dass ihr auch auf alles eine Antwort bekommt und die kann auch so ausfallen, dass sie dem einen oder anderen nicht gefällt.
Ja gut, das kann man dann ja auch erwarten, ja.
Ich war ja Land auf Land ab dafür bekannt, dass ich kein Blatt vor den Mund genommen habe.
Ja, das hat sich hoffentlich noch nicht geändert.
Nein, nein, das hat sich nicht geändert.
Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, wie ist Ihr aktueller Blick auf die Vermittlerbranche, insbesondere im Maklervertrieb? Wenn jetzt Sie treffen auf einen jüngeren Vermittler, der fragt Sie, Mensch, wie soll ich mich positionieren? Eher generalistisch als Makler oder sollte man als Makler eher auf das Spezialistentum setzen? Was würden Sie sagen?
Das kann man so generell, glaube ich, nicht beantworten. Ich bin ja jetzt schon fast 3 Jahre im Ruhestand. Ich habe natürlich auch nicht mehr so den unmittelbaren Kontakt. Aber was ich den Leuten immer sage, ist, also wie gesagt, MeToo war schon immer die falsche Strategie. Und was ich den Maklern auch immer sage, achtet auf eure Betriebswirtschaft. Das macht keine Sachen, mit denen ihr kein Geld verdient. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ein Kunde, der bei mir nur eine Privathaftpflichtversicherung hat für 50 Euro im Jahr, ja, wie kann ich den wirklich gut betreuen? Ist es wirklich betriebswirtschaftlich vernünftig, jedes Jahr einmal den gesamten Kfz-Bestand durch den Fleischwolf zu drehen und umzudecken? Ja? Oder setzt man nicht eher auf Kunden, die bereitwillig in der Lage sind für die Beratungsleistung eines Versicherungsmaklers, und die ist ja umfassend und die ist ja auch nicht, die ist ja auch nicht trivial, ja. Oder ist man bereit für diese Beratungsleistung auch ordentliches Geld zu zahlen? Was mir ziemliche Sorge macht im Vermittlerumfeld ganz allgemein, ist dieses Geiz ist geil, diese Geiz ist geil Thematik. Was mir auch Sorge macht, ist, dass ein Teil der Makler glaubt, man könne Check24 nachbauen auf der örtlichen Ebene. Das macht mir schon ein bisschen Kummer, weil das natürlich nicht nur die Margen der Versicherer drückt, das ist die eine Sache, sondern natürlich auch die Margen der Makler drückt. Ja.
Ja.
Und das ist ganz klar. Ich gehe auch davon aus, es ist ja, gibt's ja einen Trend zu größeren Einheiten. Ja,
ja,
es genau. Es gibt ja auch einen klaren Trend, gewisse Dinge über Service-Dienstleister, nennen wir sie einfach mal Pools, abzubilden. Das ist im vollen Gang, aber insbesondere die Tendenz zu großen Einheiten, das ist nichts, was jetzt am 1.1. eines neuen Geschäftsjahres kommt, sondern das ist eine schleichende Entwicklung, die zu vergleichen ist mit der Fusionsbewegung seit der Deregulierung 1994. Man darf ja nicht vergessen, wir hatten mal irgendwie Anfang der 90er Jahre gab es in Deutschland noch 170, 180 Lebensversicherer. Jetzt sind es, wenn man das in Gruppen umrechnet, also wenn man zum Beispiel die MyLife zu Ideal rechnet oder die Dortmunder zum Volkswohlbund, dann ist ja eine Gruppe. Ja. Dann gibt es jetzt, glaube ich, noch 87 oder 88. Ja. Und diese Entwicklung, die sehe ich auch im Maklerumfeld.
Ja.
Spezialisierung ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wenn man einen Ansatz hat, sich zu spezialisieren, wie gesagt, auf der horizontalen oder auf der vertikalen, also dann sollte man den gehen, ist meine Meinung.
Ja. Wie sehen Sie generell das Thema? Sie haben ja gerade selber schon Check24 und Co. angesprochen. Wie sehen Sie generell den Bedarf an persönlicher Beratung?
Das ist keine einfache Frage. Der Engländer würde sagen, it depends on. Es kommt drauf an.
Ja.
Ich sag mal so, machen wir mal ein Beispiel. Eine Kfz-Versicherung Check24 wäre im Kfz-Bereich nicht so erfolgreich, wenn es nicht einen Großteil an Kunden gäbe, die sich zutrauen, ihre eigene Kfz-Versicherung zu modellieren und das einmal im Jahr. Das ist einfach so. Es wird Makler geben, die das nicht gerne hören, aber das ist so.
Ja.
Gehen wir mal auf die andere Seite auf die andere Seite der Erde. Also wechseln wir mal zum Südpol. Ist die Betrieb, zum Beispiel die betriebliche Altersversorgung.
Ja.
Es gibt ja diesen bösen Spruch, dass 95% der Literatur zum Thema betriebliche Altersversorgung auf Deutsch geschrieben ist. Ja, nirgendwo ist ja betriebliche Altersversorgung mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Durchführungswege es jetzt eigentlich noch gibt. Ja, jede Regierung, ich war ja viele Jahre auch im sozialpolitischen Ausschuss beim GDV, jede Regierung hat ja Vereinfachungen angekündigt, ist ja absolutes Expertenwissen. Selbst bei den Versicherern gibt es da ja Stabstellen, die nichts anders machen, wie sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe da völlig den Überblick verloren. Und da sage ich, das wird nicht gehen. Das geht weder auf der betrieblichen noch auf der persönlichen Ebene ohne Beratung. Und zwischen diesem Nord- und dem Südpol gibt es natürlich viele Spielarten. Ja?
Ja.
Die Tatsache aber, dass jetzt wie Trade Republic und Scalable im Bereich der Kapitalanlage relativ erfolgreich sind, zeigt, dass es eine zunehmende Anzahl, insbesondere von jungen Menschen gibt, die gelernt haben, sich aus dem Internet, und da wird natürlich die KI noch eine besondere Rolle spielen, aus dem Internet Informationen zu ziehen, die dazu führen, dass sie sich ihre eigene Kapitalanlage zusammenbauen. Ob die dann gut ist oder nicht, das zeigt sich dann später, aber das ist so. Und dazwischen gibt es eben alles.
Ja. Glauben Sie, dass Trade Republic und Scalable jetzt einfach als Platzhalter, es gibt ja wahrscheinlich auch noch mehrere.
Ja, klar.
Glauben Sie, dass das der heilige Gral für die Herausforderung der demografischen Entwicklung im Punkt der Altersvorsorge ist? Also dass da viele junge Leute sich tummeln auf diesen Plattformen, ist unbestritten. Aber glauben Sie daran, dass das langfristig funktionieren wird, wenn Menschen in Apps, die jederzeit zugriffbar sind, ihr Vermögen verwalten?
Ich halte, es ist zumindest so, dass es einen Gutteil der jungen Leute gibt, die sich das dort zutrauen. Ja?
Mhm.
Und ob das jetzt der heilige Gral ist, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist natürlich, dass dass eine relativ kostengünstige Möglichkeit ist, auch mit relativ kleinen Beträgen, monatlichen oder Einmalbeträgen, eine entsprechende Kapitalstock aufzubauen. Und ich halte das auch wenn das vielen nicht gefällt, ich halte das für einen Fortschritt, weil es so ein bisschen auch die These hinterlegt, dass Deutsche so ein bisschen Finanzlegastheniker sind. Scheinbar geht das doch auch anders.
Ja, außer Frage, das sehe ich genauso, dass das auch mit Sicherheit ein guter Trainingseffekt ist. Aber wenn wir da auch mal wieder auf diese Geiz-ist-geil-Thematik kommen und dann in Verbindung mit dem Langlebigkeitsrisiko, dann stelle ich mir schon die Frage, ist das wirklich die Lösung? Ne? Also wenn ich jederzeit auf mein Vermögen zugreifen kann und quasi mein persönlicher Konsum sozusagen zum größten Feind meiner Altersvorsorge wird, weil ich halt jederzeit ran kann und dann am Ende eben auch nicht die Versicherungslösung habe, um das Langlebigkeitsrisiko abzusichern. Das ist eben die Frage. Ne? Wird sich halt zeigen.
Es ist ja so. Es gibt ja diesen schönen Spruch, dass man nicht alle Äpfel in einen Korb legen soll. Und ich bin ein ganz großer Freund der klassischen Lebensversicherung. Ich bin auch ein großer Freund der kapitalmarktorientierten Produkte, die man fondsgebunden nennt.
Ja.
Ich bin aber auch der Meinung, dass das Geschäftsmodell von Scalable und Trade Republic auch zu einer Altersversorgung gehören können. Das heißt, die Mischung macht's. Ich denke nicht gerne in Absolutheiten. Ja, mhm. Also zu sagen, nur das taugt was und das taugt was. Und ich glaube, dass jedenfalls habe ich meine eigene Altersversorgung auch so aufgebaut. Dazu zählen Wertpapier, dazu zählen Steine, ja, also Immobilien.
Ja.
Dazu zählt natürlich eine ordentliche Risikoabschirmung und dazu zählt natürlich auch die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Ja. Da gibt es aus meiner Sicht keine zwei Meinungen. Und ich glaube auch, dass die Versicherungswirtschaft gut daran tut, sich ein bisschen abzugucken, was da bei Scalable und Trade Republic passiert. Vor allen Dingen, was die Customer's Journey angeht. Mhm. Denn wenn Sie sich mal angucken, wie die das handeln, ja, das ist schon toll gemacht. Also da gibt's ja überhaupt keine zwei Meinungen.
Ja.
Und wenn ich das mit meiner Banking-App vergleiche, ja, ich will jetzt nicht die Bank nennen, aber wenn ich das mit meiner Banking-App vergleiche, dann liegen da teilweise Galaxien in der Anwenderfreundlichkeit.
Ja.
Das muss man doch ganz klar konstatieren, oder?
Das muss man. Und wenn man sich dann noch, wenn man sich dann Apps von Versicherern anschaut, wenn es überhaupt welche gibt, dann sind das nochmal wieder ein paar Galaxien, die dazwischen liegen. Aber Sie sagen ja, aus Ihrer Sicht gibt es da keine zwei Meinungen. Und ich erlebe eben auch, gerade insbesondere auf Social Media, dass es gerade in der Bubble der jungen Menschen eben auch nur oder auch keine zwei Meinungen gibt, denn die sind zumindest in der globalen Wahrnehmung so aufgestellt, dass sie sagen, kostengünstiges Investieren und alles andere ist eben Mist, ne? So, und also da glaube ich, ist eben dieser Ansatz verloren gegangen, nicht alle Eier in einen Korb legen, hinzu Hauptsache günstig, und ja, immer irgendwie frei verfügbar. Und da weiß ich nicht, ob das der richtige Trend ist, ne?
Naja, Herr Jasper, die Kunden machen ja den Markt, nicht der Markt die Kunden. Das ist ja so. Das ist ja. Jemand, der ein Digital Native, ja, der ist, ich erlebe das, wenn ich hier in Berlin in der S oder in der U-Bahn sitze oder im Regionalexpress. Die Leute wickeln ihr ganzes Leben über das Smartphone ab. Ja, das hat erstmal nichts mit Versicherung zu tun. Die wickeln ihr ganzes Leben ab, die wickeln ihre Arzttermine ab, die wickeln ihre Uni-Vorlesung ab und so weiter und so fort. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass sich dieser Trend auch nochmal umkehrt. Das ist so. Und wir müssen uns in der Versicherungsindustrie auf diesen Trend eben einstellen. Ja. Und das wird natürlich in die Versicherungsindustrie diffundieren. Machen wir uns da nichts vor. Wer heute sagt, ob er es kann oder nicht, ist immer völlig, ich manage meine Kapitalanlage selbst. Da liegt es natürlich nahe, dass er sagt, okay, ich kümmere mich auch oder ich versuche, andere Versicherungslösungen zu modellieren. Und ich glaube halt, es gibt ja auch sehr erfolgreiche Vermittler, die sich in diesen Prozess reinhängen, ja, als Intermediär, die werden aus meiner Sicht Hauptgewinner, insbesondere im Privatkundensegment sein.
Ja. Ja, okay. Ja, ist ein guter Punkt. Muss man halt überlegen, wie kann ich mich da reinhängen, ne, in diesen Prozess?
Indem ich natürlich intelligente digitale Beratungsleistungen anbiete. Ja,
ja, oder?
Und ich meine, wir haben ja bei der Ideal auch immer wieder Kongresse, Hauptstadtkongresse gemacht. Da haben wir auch mal Makler eingeladen. Kann mich an einen Makler erinnern. Der hat auf Mallorca gesessen, der hat sein ganzes Geschäft von Mallorca aus gemanagt, in Deutschland, nur mit, also lange vor Corona, nur mit Videokonferenzen und E-Mail beziehungsweise WhatsApp. Ja, ja. Das ist ja auch nichts anderes, wie sich in diese Wertschöpfungskette reinzuhängen. Ja, und wenn ein junger Mensch der wird irgendwann an den Punkt kommen. Ich hatte jetzt neulich die Situation, da hat mich ein sehr, sehr guter alter Geschäftsfreund von mir gefragt, kannst du mir mal helfen? Mein Sohn braucht eine Krankenversicherung. Ja? Kenne den Jungen, seit er 5 Jahre alt ist. Ich weiß, dass der seine ganzen Geldgeschäfte über sein Smartphone regelt. Ja? Aber da kam dann doch der Punkt, wo er sagte, Mensch, das mit der privaten Krankenvollversicherung, das ist jetzt nicht so trivial, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Ich war da der Falsche, weil ich war zwar mit meinem Aufsichtsrat einer Krankenversicherung, aber ich bin jetzt nicht der große Krankenversicherungsexperte. Ja. Aber da sieht man ja, dass dieses Thema hybrid ist, ja?
Ja, ja, richtig. Und Sie haben es ja eben selber auch schon gesagt, das Risikoabschirmung haben Sie es, glaube ich, eben genannt.
Ja.
Das ist ja ein Teil, der extrem wichtig ist, wenn man Vermögen aufbaut, dass man es auch gegen Einfluss von außen absichert.
Klar.
Und das verlieren halt, finde ich, auch viele, oder die verlieren es nicht nur aus dem Blick, sondern vielleicht haben auch viele das überhaupt nicht auf dem Blick. Und da eben als Vermittler dann diese Rolle einzunehmen, zu sagen, okay, wenn du deinen Vermögensaufbau selber machst, dann lass uns zumindest über die adäquate Absicherung dafür sprechen. Ne?
Man darf ja auch eins nicht vergessen, Herr Jasper, und das sage ich immer, wenn die Leute sagen, naja, und Lebensversicherung, hat das denn auch Zukunft? Und oh, jetzt ist es umgefallen. Lebensversicherung, hat es denn auch Zukunft? Oder hat Altersvorsorge überhaupt noch Zukunft? Herr Jasper, wir sind in einer Situation, ich meine, jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist jetzt die X-te Rentenkommission, die aufgelegt worden ist. Wir sind in einer Situation, wo wir mittlerweile, wenn man die Rentenversicherung, also die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, wenn man das zusammennimmt, und wenn man die Bundeszuschüsse, die im letzten Jahr dort geflossen sind, dann sind man, wenn man das durchrechnet, liegt man bei 40-45% des Bundeshaushalts, die nur aufgewandt werden müssen für diese umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme, ja. Damit die überhaupt in irgendeiner Weise noch funktionieren, ja, in welcher Form auch immer. Obwohl wir einen riesen Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung haben, ja. Obwohl das Rentenniveau ja in Deutschland gemessen am europäischen Standard, wenn man mal eine Cash-in, Cash-out-Betrachtung macht, nicht wirklich Perle ist, ja? Ja. Das heißt, das sind ja dieses Rufen nach immer mehr Geld aus dem Bundeshaushalt hat ja irgendein Ende, ja? Die demografische Entwicklung ist so wie sie ist. Ich bin 1963 geboren und die Notwendigkeit zu Reformen, die wird immer größer. Und jeder, der 3 und 3 zusammenzählen kann, weiß, man kann nicht ewig die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt erhöhen, weil man dann sonst die investiven Mittel dieses Staates, und wir sehen ja, wie wichtig Investitionen beispielsweise in die Infrastruktur ist, das sieht jeder, ob das in der Stadt ist oder auf dem Dorf ist, sieht den Zustand unserer Straßen, unseres Nahverkehrssystems, das Thema Bahn und so weiter. Das heißt, wenn Sie keine Mittel haben zu investieren, insbesondere auch in Bildung, ja, dann haben Sie als drittgrößte Industrienation der Welt, haben Sie ein Riesenproblem. Und wenn man dann mal, wie gesagt, den Strich drunter zieht, dann wird klar, es wird entweder Beitragserhöhungen geben müssen für diese Systeme oder Leistungsabsenkungen. Ich glaube an beides. Mhm. Ja. Das heißt also, die Notwendigkeit einer privaten Vorsorge wird immer wichtiger. Man wird nicht ohne private oder und oder betriebliche Vorsorge auskommen. Und das bedeutet, ich sehe, vielleicht bin ich da auch der Einzige, aber ich sehe eine goldene Zukunft für die Versicherungsindustrie. Also insbesondere für die Krankenversicherer und auch für, also die Krankenpflegeversicherer und auch für die Lebensversicherer. Ja. Und da tun sich ja Löcher auf in den nächsten Jahren, wenn Sie die Hochrechnungen sehen. Ich kann mich noch erinnern, als wir die Pflegeversicherung nach Art der Lebensversicherung eingeführt haben, habe ich Vorträge gehalten und habe mir neulich nochmal die Folien angeguckt aus dem Jahr 2002, 2003, 2004. Da haben wir Beitragssatz Hochrechnungen für die Jahre 2020 bis 2025 gemacht. Damals hat man uns gesagt, ihr malt schwarz, das wird nie so kommen. Und so. Wir haben uns dramatisch geirrt. Wir lagen viel zu niedrig. Ja.
Okay.
Und das ist so ein bisschen Verhalt nach dem Neujahrstag. Die Hilferufe der gesetzlichen Krankenversicherer gehört. Und es wird in den nächsten Jahren zu dramatischen Arbeiten an den umlagefinanzierten sozialen Sicherungssystemen wird es gehen. Und wenn Sie dann die dritte Säule, die Pflegeversicherung, nehmen, da ist das Loch jetzt gerade noch am kleinsten, wird aber dann perspektivisch am größten, wenn wir alle, also Babyboomer, Jakobus und Co., wenn die dann in die pflegenahen Jahrgänge kommen.
Ja.
Das heißt also, die Notwendigkeit vorzusorgen wird immer größer, ja. Das heißt, die Wichtigkeit einer Beratung, in welcher Form auch immer, digital, hybrid, persönlich, wird auch immer größer. Das heißt, eigentlich läuft doch die Versicherungsindustrie, insbesondere die Krankenversicherer, Lebensversicherer, Pflegeversicherer, laufen in eine goldene Zukunft.
Ja. Und wir haben natürlich nur ein Problem, dass gerade die Boomer-Generation, jetzt wenn wir mal das Thema Vermögensschutz nehmen und dann im Thema in Kombination mit der Pflegebedürftigkeit natürlich spät dran sind, ne? Also die wenigsten haben wahrscheinlich schon vorgesorgt, privat für die Pflege.
Und 11% oder so. Und da sind die, da ist die Barpflege, die ja nur einen kleinen Teil abdeckt, die ist ja schon damit drin.
Ja, also, genau so. Und das heißt ja, potenziell, ich meine, man wünscht es ja niemandem, aber im Schnitt werden sicherlich einige davon auch schwerst pflegebedürftig werden.
Ich stelle mal, wir spielen jetzt mal ein kleines Quiz, mal gucken, ob Sie sich auskennen, Herr Jasper.
Oha.
Ja. Von 100 Leuten, die heute ist der 20. Januar 2026, von 100 Leuten, die heute ihren 60. Geburtstag feiern, wie viele werden davon auch 80?
100, die heute ihren 60. haben, wie viele werden davon 80? Boah, ich würde mal behaupten, so 60%?
Da liegen Sie dramatisch daneben. Okay. 90 von 100 werden auch 80 Jahre alt.
Die jetzt 60 sind.
Okay. Die heute 60 werden. Wow. Und von denen 90 werden 40-45% auch pflegebedürftig.
Ja, Wahnsinn, das sind ja einige Millionen Menschen.
Sie können sich, das ist ja, das ist, Demografie ist die einfachste, der demografischen Entwicklung unterliegt die einfachste aller Rechenarten, nämlich der Dreisatz.
Ja, das ist krass. Und wie gesagt, und die wenigsten haben davon ausreichend vorgesorgt, sodass wahrscheinlich Erbschaften, also Immobilien, die existieren und so weiter, wahrscheinlich irgendwann liquidiert werden müssen, um eben da Pflegekosten.
Ja, aber dafür sind die ja auch da. Also ich habe mich ja unheimlich unbeliebt gemacht. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin gegen jedes Schonvermögen in der Pflegeversicherung. Es kann nämlich nicht sein, dass auf der einen Seite die Früchte des Arbeitslebens, die liegen auf dem Konto, und wenn es dann darum geht, die Lasten aus dem Arbeitsleben zu kompensieren, dann wird nach der Allgemeinheit gerufen, nach der Versicherten, nach dem Staat gerufen.
Ich meine ja private Lösung.
Ja,
ne?
Ja. Aber nochmal, dass man den Leuten zumuten kann, dass sie privat vorsorgen oder eben ihr Vermögen auflösen. Das ist halt das für völlig normal.
Ja, okay, da bin ich voll dabei. Also,
ist so ähnlich wie mit den Flutkatastrophen, ja. Ja. Es kann nicht sein, dass man sein Haus da aufbaut, wo es schon dreimal abgesoffen ist, und dann erwartet, dass irgendeine Landesregierung oder die Bundesregierung für Schäden aufkommt. Tut mir leid, Freunde. Diesem Solidargedanken habe ich noch nie angehangen.
Nee, dem hänge ich auch nicht an, aber ich würde dem anhängen, dass man sagt, okay, hättest du vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren entschieden, dir eine private Vorsorge oder eine Gebäudeversicherung jetzt in dem Beispiel oder eben eine Pflegeversicherung abzuschließen in entsprechender Höhe, so könntest du dein Vermögen schützen, damit du es nicht liquidieren musst für den Verzehr in Pflegezeiten oder so. Ne?
So ist das.
Ja, genau. Also darauf wollte ich hinaus. Ne? Also dass man nicht nach dem Staat schreit, da bin ich voll dabei. Und das macht mir auch immer irgendwie Kopfschmerzen, wenn ich sowas dann sehe, dass da dann sowas kommt. Und ja.
Weißt du, das ist wie mit den Elektroautos. Ich habe jetzt gestern gehört, es soll ja wieder so eine Prämie geben.
Ja.
Ein Geschäftsmodell, das nicht in der Lage ist, sich in marktwirtschaftlichen Strukturen bei den potenziellen Kunden durchzusetzen, wird man nicht durch Subventionen hochpampern können.
Ja. Aber es wird immer wieder gemacht.
Natürlich wird es immer wieder gemacht. Es wird ja bei Flutkatastrophen, das ist ja unheimlich, und das ist ja die demografische Entwicklung und deren Wirkung auf die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme ist ja durchaus mit einer Flutkatastrophe zu vergleichen. Ja? Ja. Und was macht man als guter Ministerpräsident oder wenn man nicht gerade Tennis spielt, hätte ich beinahe gesagt, dann geht man mit Gummistiefeln in dieses Gebiet oder man etabliert eine Rentenkommission. Ich weiß keine, diese Bundesregierung, die wievielte Rentenkommission jetzt in der wievielten Legislaturperiode schon angesetzt worden ist.
Ja.
Und wissen Sie, Herr Jasper, was mich so als Staatsbürger zu diesem Thema umlagefinanzierte Sicherungssysteme, demografische Entwicklung so aufregt, ist, wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Das liegt ja alles auf dem Tisch. Ja, es ist ja nichts. Alles, was ich Ihnen heute erzähle oder was wir heute diskutieren, wir beide, das ist ja nichts Neues.
Ja.
Wir haben ein Umsetzungsproblem.
Ja. Ja, klar, weil jetzt dieses Jahr stehen 5 oder 6 Landtagswahlen an. Welcher Politiker wird jetzt was entscheiden?
Ganz genau.
Das, Also es braucht den Mut für das Ende der Karriere, um der persönlichen Karriere, damit man Entscheidungen durchbringt.
So ist das. Und das ist das. Also ich bin schon sehr, sehr lange der Auffassung, dass man die Anzahl der Legislaturperioden im Bundestag beschränken sollte. Man sollte auch eine Amtszeitenbeschränkung für Bundeskanzler und Bundesminister machen. Jetzt ist gerade vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich fand das schon immer gut, dass zum Beispiel amerikanische Präsidenten nur einmal wiedergewählt werden können. Also wenn die Angst vor einer möglichen Nichtwiederwahl weg ist, dann sind aus meiner Sicht Reformen einfacher umzusetzen.
Ja, genau. Das denke ich auch. Aber gut, das werden wir heute hier nicht entscheiden.
Nein.
Wir waren ja gerade schon im Thema Pflege drin. Das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was Sie wahrscheinlich auch heute immer noch beschäftigt, aber auch zur Amtszeit bei der Ideal stark beschäftigt.
Ja, ich habe ja auch viel Politikberatung gemacht in diesem Umfeld. Wir haben ja, die Ideal war der erste und ist glaube ich, immer noch der einzige Versicherer in Deutschland, der über eigene, nicht von der Deutschen Aktuarvereinigung hergeleitet, sondern über eigene Rechnungsgrundlagen in der Pflegeversicherung verfügt.
Ja, okay, weil die Größe einfach gegeben ist dann, ne?
Ja, so ist das. Ja, weil wir haben damals mit der Uni Freiburg, mit Bernd Raffelhüschen sehr viel Feldforschung betrieben, aus dem europäischen Umfeld. Das ist ja auch ein Problem, dass im Bereich der Pflegeversicherung es relativ wenige gute Statistiken gibt. Wir haben also aus Norwegen, aus Tschechien und aus anderen europäischen Ländern haben wir statistische Daten hinzugezogen. Die haben wir gematcht also zusammengefügt mit eigenen Daten und haben daraus dann mit unseren Mathematikern eigene Rechnungsgrundlagen entwickelt.
Ja. Und damit fährt die Ideal bis heute gut, offensichtlich.
So ist das.
Als wir uns abgestimmt haben für das Gespräch heute, haben Sie einen Satz gesagt, Pflegeheime haben noch nie so viel Umsatz gemacht wie in 2024, aber es gab eben auch genau, also auf der Gegenseite, noch nie so viele Pleiten wie in dem Jahr bei Pflegeheim. Ich weiß gerade nicht, ob es Max Beck war, oder ein Kollege von ihm. Ich war letzte Woche auf dem Jahresauftakt von Appella und da hat Max ja auch gesprochen. Und ich glaube, er hat es da auch aufgegriffen, dass es eben irgendwie 150 Neueröffnungen von Pflegeheim gab, aber dagegen stehen irgendwie 40 Schließungen oder so.
Der Druck auf die Pflegeheime oder auf die insbesondere auf die Anbietung von Anbieter von Pflegeleistungen steigt natürlich, weil man ja auch angefangen hat, die Leute besser zu bezahlen. Das führt natürlich, sagt ja, Pflegeleistung muss gut bezahlt werden. Das sind wir uns alle einig. Das führt natürlich dazu, dass die Anbieter von Pflegeleistung dann auch ihre Preise erhöhen müssen.
Ja, klar. So. Ja.
Aber die können das nicht in dem Maße erhöhen, wie die Gehälter jetzt gestiegen sind. Und das hat dazu geführt, dass die wirtschaftlich unter Druck geraten sind. Dazu kommen die deutlich höheren Energiekosten, die Maintenance der Pflegehäuser, also die Wartung der Pflegehäuser. Jeder weiß, wie die Handwerkerleistung sich entwickelt. Die gehen ja auch nur gegen Norden. Ja. Und da kommt eins zum anderen, die Inflation und so weiter. Und das führt dazu, dass trotz dieser ganzen Entwicklung viele Pflegeheime nicht mehr rentabel zu betreiben sind. Das kommt in dieser ganzen Gemengelage, also Stichwort steigende Anzahl von Pflegebedürftigen, ja noch dazu.
Ein krasses Problem. Und die Frage ist, wie will man dem Herr werden? Weil jetzt eine Boomer-Generation jetzt zu sagen, hey, schließ eine hinreichende Versicherung ab, die Beiträge sind ja jenseits von Gut und Böse, ne? Also dann reden wir über niedrige bis mittlere dreistellige Beiträge im Monat, um halt jetzt entsprechend für 3.000, 4.000, 5.000 Euro Kosten dann auch eine Absicherung zu haben.
Naja gut, aber die Leute, die in dem Alter, also die in meinem Alter sind, denen steht ja, wenn man dieses kleine Rechenbeispiel oder dieses kleine Experiment, was wir eben gemacht haben, wenn man das mal zugrunde legt, denen steht ja das Wasser schon bis hier.
Ja, das stimmt.
Ja. Und das ist das brennende Haus zu versichern, war schon immer ein bisschen schwierig.
Ja. Ja, das
aber nichtsdestotrotz, es lohnt ja gerade für die Leute, die jetzt so 50, 55 sind, die schon ein gewisses Vermögen haben, die sollten schon überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, also selbst bis 65, ob es nicht sinnvoll ist, Teile dieses Vermögens umzuwidmen in eine Absicherung von Pflegerisiken.
Ja, Naja, weil ich es damit halt in Anführungszeichen hebeln kann, weil ich über das Kollektiv dann länger
so ist das.
Davon zehren kann, als wenn ich mein eigenes Vermögen aufbrauche. Ne? Ja. Genau. Ja, Wahnsinn. Also auch da sehe ich große Chancen für den Vertrieb.
Natürlich.
Weil die Kinder, also ich bin ja Kinder der Boom, ein Kind der Boomer-Generation, also meine Eltern sind halt auch Jahrgang 63 und so. Und bei mir steigt natürlich das Bewusstsein massiv an, jetzt sowas zu organisieren. Und das wird ja hoffentlich in der breiten Masse auch so sein. Also auch bei Menschen, die jetzt beruflich nicht in der Branche unterwegs sind.
Ja, das hoffen wir mal.
Kann man nur hoffen, ja. Genau. Okay. Dann habe ich noch einen Punkt, den ich gerne noch einmal ansprechen würde, ist, wir haben ja auch schon Konsolidierung, Versicherer und so weiter gesehen und auch vorhin schon Pools angesprochen. Wie blicken Sie auf dieses Thema Konsolidierung im Versicherungsmaklermarkt, also diese Einheiten, die sich dort bilden, wo dann am Ende auch das Stichwort Cottage-Harmonisierung dann eine Rolle spielt und so weiter. Also vielleicht mal aus Sicht eines Versicherers, wie ist diese Entwicklung zu sehen?
Na, diese Entwicklung sehen wir in allen zersplitterten Märkten. Also der Maklermarkt ist ja ein atomisierter Markt, ja.
Ja.
Wenn man die ganz, ganz, ganz großen Makler nimmt, die sich ja kaum vergleichen lassen, selbst die haben ja Marktanteile, die sind sehr, sehr klein. In alle atomisierten Märkte, man erlebt das ja zum Beispiel jetzt auch bei Arztpraxen, ja, wo also große Praxisgemeinschaften gekauft werden von Private Equity Unternehmen oder von Unternehmen, die von Private Equity oder ähnlichen Geldströmen finanziert werden. Diese Entwicklung ist zwangsläufig. Ich bin weit davon entfernt, diese Entwicklung als besonders positiv oder als besonders negativ zu bewerten. Die ist einfach zwangsläufig da. Und wir sehen das zum Beispiel jetzt auch bei uns in der Gruppe im Bereich der Bestatter, also die Aaron AG als Dachmarke konsolidiert auch den Markt, weil natürlich, und das ist wie mit den Arztpraxen und den Versicherungsmaklerbetrieben, weil da natürlich vielfach auch Nachfolgethemen anstehen, die ungelöst sind, weil eben die über hunderte Jahre geltende Regel, dass der älteste Sohn dann das Geschäft des Vaters übernimmt, das gibt's nicht mehr. So.
Ja.
Man muss nur wissen, wenn man sich ganz allgemein, da gab es in den letzten Wochen auch so ein paar Meldungen, diese Private Equity Leute, ich habe ja mit denen auch zu tun gehabt und das sage ich auch mal völlig wertfrei, die haben nicht die himmlische Barmherzigkeit bei Mutter Teresa in Kalkutta studiert, ja, die sind profitorientiert und deren Geschäftsmodell ist es halt zu konsolidieren und dann möglicherweise auch wieder mal zu verkaufen.
Ja. Ja.
So, und das muss man halt wissen, wenn man sein Lebenswerk, egal ob das jetzt eine Arztpraxis, ein Bestattungsunternehmen oder ein Versicherungsmaklerbetrieb ist, wenn man das in deren Hände gibt. Ich glaube, dass es da, das sind ja alles, kennen die ja teilweise auch sehr gut, weil die auch aus der Versicherungsindustrie kommen. Das sind hochhonorige Leute, die machen das gut und die haben auch den richtigen Ansatz, aber es ist halt, es ist halt Kapitalismus pur, das muss man wissen.
Ja. Jetzt speziell bei Pools, also es gibt ja einmal die klassischen Konsolidierer, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die halt Maklerunternehmen kaufen, die integrieren, Geschäftsführer bleibt noch ein paar Jahre da und so weiter. Ja. Das ist das eine Lager. Das andere sind Pools, die sagen, wir sind durch Private Equity mit Geld ausgestattet und wir kaufen Bestände von normalen Versicherungsmaklern. Oder docken einfach nur Makler an uns an, weil wir Technologie eben entsprechend anbieten und so weiter. Sehen Sie da ein Systemrisiko, ein Marktrisiko für diese, für die Makler, dass sie irgendwann verdrängt werden aus dem Prozess, oder sehen Sie das nicht?
Also ich glaube, dass diese Modelle, also Private Equity gestützten Modelle, dass die nebeneinander laufen werden. Ich glaube nicht, dass die eine marktbeherrschende Stellung bekommen werden. Weder das eine noch das andere.
Ja, aber gibt es für den einzelnen Vermittler jetzt, gibt es, der jetzt nicht einfach sagt, ich verkaufe, sondern ich gehe jetzt in ein System, was Private Equity finanziert ist und betreibe dort mein Geschäft eigenständig weiter, also in einem Pool
zum Beispiel.
Gibt es dort aus Ihrer Sicht für den Vermittler ein Risiko, dass dass er aufgrund von Profiterhöhungen auf der einen Seite irgendwann durch Quotagekürzungen etc. aus dem System verdrängt wird, oder ist das eine falsche Annahme? Weil die wurde auch jetzt kürzlich letzte Woche dort massiv diskutiert.
Also ich glaube, dass das auch immer sehr individuell davon abhängt, was der Makler wirklich erwartet. Wenn der Makler erwartet, dass er in einem System, das ihm erstmal viel Geld front-up viel Geld zahlt, dann so weiter, ich sage jetzt mal bewusst, wursteln kann wie bisher, das würde ich für naiv halten.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal. Dann würde ich den Zuhörer jetzt mal hier verabschieden, stoppe mal die Aufzeichnung und dann ja, auf jeden Fall hier schon mal danke und tschüss.
Tschüss.